Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast, die erste Folge im Oktober. Letzte Woche fiel ich leider aus, dafür nochmal ein großes Sorry und Danke für eure Geduld. Zum Ausgleich habe ich mir daher mal die Themen von letzter und vorletzter Woche angeschaut. Wir packen heute also gleich zwei Wochen in eine Folge. Daher keine lange Vorrede, los geht's. Wir reden über radioaktiv belastete Pilze im Wald, über die Bedeutung vom Stillen nach einem Kaiserschnitt und was man bei Husten empfehlen kann. Ist es Efeu allein oder ist es die Kombi aus Efeu und Thymian, die besser wirkt? Und einen Social-Media-Hype habe ich auch noch mitgebracht, den wir untersuchen wollen, nämlich Methylenblau. Ja, ich sag ja, heute haben wir viel vor. Vielleicht hattet ihr am Wochenende auch viel vor, denn aktuell sollen ja die Pilze aus dem Boden schießen. Viele Menschen waren am Wochenende in den Pilzen und haben fleißig gesammelt. Ich persönlich gehöre jetzt nicht zu den Pilzfans. Früher konnte ich die tolerieren, wenn sie irgendwo im Essen waren und habe sie einfach mitgegessen. Freudensprünge habe ich nicht gemacht. Und jetzt merke ich, je älter ich werde, desto geringer ist meine Toleranz. Ich habe leider wirklich eine Abneigung gegen Pilze entwickelt, aber ganz ehrlich, so ein Spaziergang im Wald und das Suchen von Pilzen, das hat schon einen gewissen Reiz, finde ich. Da gehe ich gern mit, aber essen muss das dann jemand anderes. Ein Problem beim Suchen von Pilzen ist nicht nur die Frage, was ist giftig und was nicht, sondern auch das Thema radioaktive Belastung. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist euch sicher bekannt. Die ist jetzt zwar schon über 40 Jahre her, aber unsere heimischen Pilze weisen immer noch Spuren von radioaktiver Belastung auf. Das Bundesamt für Strahlenschutz untersucht regelmäßig die radioaktive Belastung wildwachsender Speisepilze im Süden Deutschlands. Im Zeitraum von 2021 bis 2023 wurden insgesamt 160 Pilzarten untersucht. Für radioaktive Aktivität gibt es eine Einheit Becquerel. Die geht auf einen französischen Forscher zurück, der für seine Forschung sogar den Nobelpreis bekam, Antoine-Henri Becquerel. Die Einheit Becquerel gibt die mittlere Anzahl der Atomkerne an, die pro Sekunde radioaktiv zerfallen. Da es eine Einheit gibt, können wir also mal schauen, wie die Messwerte in unseren Wäldern so aussehen. Die Messwerte lagen laut aktuellem Bericht teilweise über 1000 Becquerel, Cäsium-137 pro Kilogramm Frischmasse. Falls ihr euch darunter genauso wenig wie ich vorstellen könnt, für Wildpilze, die im Handel verkauft werden, gilt ein Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm Frischmasse. Wie hoch die radioaktive Belastung ausfällt, schwankt sehr stark je nach Pilzart und ist auch von Standort zu Standort unterschiedlich. Als Spitzenreiter stachen bei den Messungen der vergangenen drei Jahre Semmelstoppelpilze und rotbraune Semmelstoppelpilze heraus. Einzelne Proben dieser Pilze enthielten über 4000 Becquerel Cäsium-137 pro Kilogramm Frischmasse. Das Bundesamt für Strahlenschutz weist in einer Mitteilung darauf hin, dass neben der Cäsiumkontamination auch die Menge an Pilzen, die man isst, eine wesentliche Rolle spielt. Ein maßvoller Verzehr führe nur zu einer geringen zusätzlichen Strahlendosis. Und Cäsiums radioaktive Form ist ganz spannend, denn die kommt in der Natur gar nicht vor. Wir wissen daher ganz genau, dass das radioaktive Cäsium in unseren Pilzen auf das Reaktorunglück in Tschernobyl zurückzuführen ist. Und das nach 40 Jahren. Das ist schon krass. Für ExpertInnen aus dem Bereich ist es nicht verwunderlich, das Isotop Cäsium hat immerhin eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren. Also ist das aus Tschernobyl stammende Cäsium bisher erst ungefähr zur Hälfte zerfallen. Im Extremfall enthalte eine einzelne Mahlzeit mit stark belasteten Pilzen mehr Cäsium-137, als man mit anderen Lebensmitteln in einem ganzen Jahr zu sich nehme. Dennoch müsse man beim Verzehr üblicher Mengen, das sind 250 Gramm pro Woche, keine negativen gesundheitlichen Folgen aufgrund der Radioaktivität befürchten. Grundsätzlich kann sich Cäsium-137 aber nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums im Knochengewebe einlagern und dort das Erbgut schädigen. Langfristig kann das zu Knochenkrebs und Leukämie führen. Wer aber seine persönliche Strahlenbelastung möglichst gering halten möchte, der sollte die Pilze aus den entsprechenden Regionen meiden. Das betrifft bei uns vor allem den Süden Deutschlands und Bayern. Sorry. Zuchtpilze wie Austernseitling oder Champignon sind nicht radioaktiv belastet. Die könnte man also bedenkenlos verzieren, wenn man sie denn mag. Ich versuche uns heute wieder mit galanten Überleitungen von einem Thema zum anderen zu bringen. Pass auf. Wenn der Waldspaziergang dann beendet ist, haben die Kinder sicherlich Hunger. Den ganz Kleinen muss man dann nichts kochen, sondern kann sie stillen. In unserem nächsten Thema geht es um das Thema Stillen. Ja, okay, bitte nicht abschalten, es wird besser. Thema: Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, haben ein erhöhtes Risiko für Autoimmunkrankheiten und Adipositas. Das zeigen Studien. Und die große Frage ist, warum ist das so? Als Grund wird oft das veränderte Mikrobiom genannt. Das Baby nimmt, wenn es den vaginalen Weg der Geburt nimmt, einiges an Bakterien mit auf, was wichtig für die Entwicklung des Mikrobioms ist. Und das sowohl über die Haut als auch oral. Beim Baby, das per Kaiserschnitt zur Welt kommt, passiert das nicht. Da gibt es mittlerweile schon Ideen, das auszugleichen und das Baby dennoch in Kontakt mit den Vaginalbakterien der Mutter zu bringen. Zum Beispiel das Vaginal Seeding. Da wird direkt nach der Geburt ein Tuch mit Vaginalsekret über Mund und Nase des Säuglings gerieben, um Vaginalbakterien zu etablieren. Ein wissenschaftlicher Nachweis, ob diese Methode langfristig die Erkrankungswahrscheinlichkeit reduziert, fehlt bisher. Ich hoffe, der Podcast wird jetzt nicht von Spotify als explicit eingestuft, weil wir über Vaginalbakterien reden. Das Prozedere klingt kurios, aber irgendwie auch logisch. Aber laut einer Schweizer Studie gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Die Forschenden untersuchten 120 Mutter-Kind-Paare, um die Übertragung der bakteriellen Besiedlung von Müttern auf ihre Kinder zu analysieren. Der Mutter wurden kurz vor und bis zu einem Monat nach der Geburt Abstriche aus dem Mundrachenraum, dem Speichel, der Muttermilch, der Haut, dem Vaginalsekret und dem Stuhl entnommen. Bei den Neugeborenen wurden Proben aus dem Nasenrachenraum, dem Speichel, der Haut und dem Stuhl gewonnen. Durch Sequenzierung der DNA der Bakterien konnte das Forschungsteam feststellen, welche Mikroorganismen der Kinder aus welchen Körperregionen der Mutter stammen. Im Durchschnitt stammten 58,5% der Mikrobenzusammensetzung der Säuglinge von ihren Müttern, unabhängig davon, ob die Geburt vaginal oder per Kaiserschnitt stattfand. Kinder, die auf natürliche Weise entbunden wurden, wurden hauptsächlich mit Vaginal- und Darmbakterien der Mutter besiedelt. Logisch. Bei den Kindern, die per Kaiserschnitt geboren wurden, fand die Erstbesiedlung hauptsächlich mit Bakterien aus der Muttermilch und von der Haut statt. Bisher ging man davon aus, dass Kaiserschnittkinder ein Defizit an Mikroorganismen aufweisen, da sie eben nicht mit dem Vaginalmikrobiom in Berührung kommen. Die Studie zeigt jetzt also, dass Stillen und Hautkontakt zur mikrobiellen Besiedlung des Kindes beitragen. Wie schön ist diese Studie bitte? Eine wissenschaftliche Empfehlung für Mütter, mit dem Kind zu kuscheln und es zu stillen. Und dazu fällt mir noch ein, dass ich mal von der Apotheke gehört habe, dass sie ihren Beratungsraum als Stillzimmer zur Verfügung stellt. Das finde ich eine sehr schöne Idee und wie wir jetzt auch wissen, gesundheitlich total wichtig. Auf ptaheute.de könnt ihr euch übrigens Plakate herunterladen, die auf euren Stillraum aufmerksam machen, wenn ihr sowas auch in eurer Apotheke einrichten wollt oder sogar schon habt. Hier im PTA-Heute-Podcast sprechen wir ja oft über Studien und ich muss euch mal sagen, dass ich innerlich immer ein bisschen mit den Augen rolle, wenn ich euch hier Studien zusammenfassen muss. Keine Frage, ich finde die total spannend, versteht mich nicht falsch, aber es ist halt schon eine Herausforderung, diese ganzen Zahlen irgendwie snackable zu machen beim Zuhören. Auch in dieser Woche habe ich noch eine Studie, die wir uns anschauen wollen und nicht etwa, weil ich so gerne Zahlen vorlese, sondern weil die unseren Beratungsalltag ganz direkt betrifft. Und zwar steht die Frage im Raum, was ist besser, reiner Efeu-Extrakt oder die Kombi aus Efeu und Thymian? Das hat eine aktuelle, randomisierte, kontrollierte, multizentrische Open-Label-Studie untersucht. Untersucht wurde EA575, enthalten in Prospan. Insgesamt wurden 328 erwachsene PatientInnen mit akuter Bronchitis eingeschlossen. Als Hauptparameter diente der validierte Bronchitis Severity Score, abgekürzt BSS. Was waren jetzt die Ergebnisse? Also die primären Endpunkte der Studie, das war nämlich die Nichtunterlegenheit des Einzelextraktpräparates gegenüber den Produkten mit den Extraktkombinationen, wurde erreicht. Und besonders auffällig war, Prospan zeigte über den gesamten Therapieverlauf hinweg eine signifikant stärkere Symptomreduktion als das Präparat Bronchipret, was ja eine Kombination aus Thymian und Efeu ist, und war diesem entsprechend dem sekundären Endpunkt überlegen. Also kurz zusammengefasst, ein Mehrwert von pflanzlichen Extraktkombinationen kann gegenüber dem EA575 klinisch nicht nachgewiesen werden. Der Einzelextrakt EA575 zeigt gegenüber den Vergleichspräparaten eine stärkere Reduktion der Hustensymptome. Im Vergleich zu dem Thymian-Efeu-Kombinationsprodukt Bronchipret zeigte Prospan eine signifikant überlegene Wirksamkeit. Das waren die Inhalte der Studie. Für eure Beratung bedeutet das jetzt eine ganz klare Sache. Pflanzliche Mittel sind bei Husten klar zu bevorzugen. Und sind wir mal ehrlich, ob das jetzt Efeu oder Efeu mit Thymian ist, das ist manchmal eigentlich auch nur eine Geschmackssache. So, nachdem wir jetzt mit dem Mythos aufgeräumt haben, dass Kombis immer besser sind, möchte ich mir im letzten Thema mal einen anderen Mythos anschauen, und zwar Methylenblau. Ja, das Internet hat wieder einen brillanten Tipp ausgegraben, Methylenblau zum Gehirndoping. Ich muss euch sagen, ich komme mir manchmal echt vor wie so ein waschechter Boomer, der die Jugend nicht mehr versteht. Vor allem, wenn ich auf TikTok Leute mit einer blauen Zunge sehe, die mir Methylenblau als krasses Wundermittel fürs Gehirn verkaufen wollen. Mein erster Impuls ist da, ist ja wohl nicht euer Ernst. Aber ich bin ja auch irgendwie sowas wie ein Journalist, und deshalb schauen wir uns das jetzt mal ganz emotionslos, sachlich an. Methylenblau wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts synthetisiert. Der Feststoff liegt in Form dunkelgrüner Kristalle vor. In Wasser gelöst wird das Ganze zu so einer tiefblauen Lösung. Durch Reduktion, also Aufnahme von Elektronen, kann Methylenblau auch in eine farblose Leukoform umgewandelt werden. Methylenblau wird zum Anfärben von Zellen in mikroskopischen Untersuchungen eingesetzt oder auch bei uns in der Apotheke bei der Identitätsprüfung von bestimmten Salbengrundlagen. Methylenblau hat aber auch pharmakologische Bedeutung. Vor über 100 Jahren wurde die Substanz bereits zur Behandlung der Malaria eingesetzt, bis Methylenblau dann von neueren Arzneistoffen wie Chloroquin verdrängt wurde. Erst als gegen zahlreiche verfügbare Präparate Resistenzen auftraten, ja, hat man das Methylenblau mal wieder aus der Schublade geholt und es rückte wieder in den Fokus der Malaria-Therapie. Auch als Mittel gegen Alzheimer war Methylenblau schon im Gespräch. Bisher konnte eine Wirkung aber nicht durch klinische Studien nachgewiesen werden. Auf TikTok und Co. wird Methylenblau für eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit, ein verbessertes Gedächtnis und für gesteigerten Antrieb angepriesen. Und das kann durchaus funktionieren. Die Substanz kann aufgrund ihrer lipophilen Eigenschaft die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, sich in neuronalem Gewebe anreichern und ist dort vor allem in den Mitochondrien zu finden. Methylenblau kann in den Mitochondrien die Entstehung reaktiver Sauerstoffverbindungen unterdrücken und hat daher durchaus das Potenzial, Schäden in den Mitochondrien, die durch oxidativen Stress ausgelöst werden, zu reduzieren. Aber empfehlen würde ich die Einnahme jetzt trotzdem nicht. Warum? Punkt 1, die unklare Qualität der zu erwerbenden Produkte. Punkt 2, die Gefahr von Überdosierung. Bei der Aufnahme von zu viel Methylenblau, und das ist meist ab etwa 2 Milligramm Substanz pro Kilogramm Körpergewicht der Fall, können Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und Kopfschmerzen auftreten. Außerdem, und das finde ich gravierend, kann es zu einer Blaufärbung der Haut und des Urins kommen. Und wer möchte aussehen wie ein Schlumpf? Auch noch spannend zu wissen, werden selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer wie Citalopram und Fluoxetin eingenommen, dann können Wechselwirkungen mit Methylenblau auftreten. Methylenblau hemmt das Enzym Monoaminooxidase, das für den Abbau von Serotonin zuständig ist. Also kann bei gleichzeitiger Einnahme die Konzentration von Serotonin ansteigen und sich ein teilweise lebensgefährliches Serotonin-Syndrom entwickeln. Wenn jetzt also jemand zu euch in die Apotheke kommt und Methylenblau bzw. Methylenblau-Lösung kaufen möchte, wie verhält man sich dann? Gute Nachricht vorneweg, für Chemikalien gibt es keinen Kontrahierungszwang. Das heißt, es liegt in eurem Ermessen, ob ihr es verkauft oder nicht. Gesetzlich vorgeschriebene Abgabeverbote sind selbstverständlich einzuhalten. Wie bei anderen Chemikalien auch, sollte der Kunde zunächst nach dem Verwendungszweck gefragt werden. In diesem Zusammenhang sollte über mögliche Gefahren umfassend informiert werden. Bestehen hinsichtlich der Anwendung Sicherheitsbedenken, so sollte die Abgabe verweigert werden. Wird Methylenblau jedoch verkauft, sollten alle besprochenen Punkte schriftlich festgehalten werden. Dazu eignet sich eine formlose, vom Kunden unterschriebene Empfangsbestätigung. die Informationen zur Bezeichnung und Menge der Substanz, dem Verwendungszweck sowie dessen Datum und den Namen der abgebenden Person sollte man da ebenfalls notieren. Übrigens spricht sich sogar die ABDA gegen die Einnahme von Methylenblau aus. Chemikalien seien nicht zur Einnahme geeignet, da die dabei auftretenden Risiken unkalkulierbar sind. Die meisten Hersteller der Substanz kennzeichnen die entsprechende Verpackung daher auch mit dem Gefahrenhinweis H302, gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Und warum man etwas einnimmt, auf dem dieser Hinweis steht, das verstehe ich wirklich nicht. Es zeigt aber wieder einmal, welch großen Einfluss Social Media haben kann. Daher lasst uns Social Media mit sinnvollen Infos füttern. Mit guten Tipps für sinnvollen Arzneimittelgebrauch zum Beispiel. Und ja, dieser motivierende Appell, das war mein letzter für diese Woche. Ich wünsche euch eine zauberhafte und entspannte Woche. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche und vor allem gehabt euch wohl.